Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Tatsächlich hinten links im Kaiser Friedrich. Wir haben uns vor der Hitze draußen ein bisschen nach drinnen gerettet. Bei mir ist Silke Helwig, Chefredakteurin des Weserkurier. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst. Und wir haben als Gast heute Herrn von Wachter bei uns, den Direktor bei der Bremischen Bürgerschau.
Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Und zwar seit fast genau 8 Jahren. Einen Monat noch. Am 1.8.2016 haben Sie da angefangen.
Ja, richtig. Ist auch schon ganz schön lang, ne?
Ja, das müssen Sie ja sagen. Ist es zu lang?
Nein, es ist nicht zu lang. Aber es ist tatsächlich so, dass meine Verwendung immer so zwischen 5 und 10 Jahren waren. Und dann habe ich die Dienststelle gewechselt oder auch das Bundesland gewechselt. In 7 Jahren gehe ich in Ruhestand, voraussichtlich. Mit 67 und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, was
ob Sie noch mal wechseln wollen?
Also, was ist hier eigentlich die letzten 7 Jahre noch so auf mich wartet?
Was wartet denn?
Nichts. Das wird sich überhaupt nicht schrecken. Ich habe mich klar entschieden und will in der Bremischen Bürgerschaft.
Nichts Neues, meinen Sie, wenn
Neues,
Sie sagen
genau.
Nichts.
Aber es macht viel Spaß. Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also es ist ja auch mal schön, das ist ja auch so ein bisschen der rote Faden in meinem Berufsleben, dass ich immer Dienststellen übernommen habe, die auf den Hund gekommen waren, also die irgendwie lange, wo die Führung lange verwaist war oder ähnliches. Und ich habe immer gesagt, und wenn ich es aufgebaut habe, dann lege ich mal die Füße hoch. Das habe ich nie getan. Das werde ich auch jetzt die letzten 7 Jahre nicht tun. Aber es ist mal ein ganz
gutes... Hallo Frau Grothe, machen Sie sich keine Sorgen.
Aber es ist ein ganz gutes Gefühl, auch mal sozusagen etwas aufgebaut zu haben und dann damit zu arbeiten. Und
auf den Hund gekommen bedeutet aber nicht, dass Ihre Vorgänger alles falsch gemacht haben, oder doch?
Auf den Hund gekommen war ja ein bisschen flapsig gemeint.
Ja, das ist ein bisschen flapsig gemeint. Also es fing damit an, dass ich ausgewählt wurde, in Bayern eine Steuerfahndungsstelle zu übernehmen, in der es 4,5 Jahre, glaube ich, keine Leitung gab.
Ja.
Weil da keiner hin wollte oder weiß ich nicht genau. Es war in Oberfranken.
Die Oberfranken hören ja gar nicht zu. Jetzt können Sie mal richtig, da habe ich schon mich die ganze Zeit drauf gefreut, dass Sie sich aus dem Nähkästchen klauen über die Steuerfahndung in Bayern.
Ja. Ja, soll ich erstmal erzählen, wie ich da hingekommen bin?
Ja, gerne. Ja. Auch das. Aber das andere interessiert mich persönlich jetzt nochmal.
Ja, aber ich mache es kurz mit dem, wie ich da hingekommen bin. Ich habe Jura studiert. Ich bin damals über die zentrale Vergabestelle nach Erlangen geschickt worden.
Sie haben in Nürnberg studiert.
In Hamburger.
Erlangen.
Ja, genau. Und war erstmal verzweifelt, habe mich aber nach einem Jahr dann irgendwie so ein bisschen akklimatisiert. Also die Bayern sind schon ganz anders.
Sie waren echt verzweifelt?
Ja. Also
weil
am Anfang,
weil die Freunde so weit weg waren? Oder weil sie dachten, oh Gott,
weil die ganz anders drauf waren. Also es fing schon damit an, dass ich abends mit einem Freund zusammen in die Kneipe gegangen bin, um kurz vor 11. Und dann haben wir ein Bier genommen und dann kam die Bewirtung und sagte, last order. Ich sag, hallo, wir haben doch gerade erst angefangen. Mhm. Also das war irgendwie, in Hamburg war das komplett anders, kannte ich überhaupt nicht. Oder das nächste Ereignis, was ich hatte, war, dass ich verbotenerweise durch die Fußgängerzone mit dem Fahrrad gefahren bin. Aber so ein alter Franke dann seinen Krückstock nahm und mir vorne in die Speichen steckte und ich dann so über den Lenker rüber geflogen bin. Und ich fühlte mich da irgendwie nicht so richtig. Ich fühlte mich dann noch nicht so richtig
angekommen. Ich war nicht als Norddeutscher zu erkennen, sodass das eine Attacke
war. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall.
Das heißt ja nicht von ungefähr Fußgängerzone.
Ja, klar. Aber auf jeden Fall waren die Franken wirklich fremd am Anfang. Also diese Mentalität war mir fremd.
Der Dialekt, der ist echt.
Ja, der Dialekt.
Der ist echt schwierig.
Aber Nürnberg an sich ist doch eine spannende Stadt.
Ja, ich bin ja auch da geblieben und das aus gutem Grund, weil es hat mir dann angefangen wirklich zu gefallen. Und Nürnberg ist nicht nur eine spannende Stadt, sondern Franken auch, dieses Mittelfranken, die Landschaft. Ich bin Motorrad gefahren damals, wunderbar, also mit schönen Biergärten da und mit, weiß nicht wie viel Privatbrauereien, wahrscheinlich die höchste Dichte in Deutschland.
Und nicht alles platt, sondern ein paar Berge.
Ja, also es war wunderschön da. Außerdem haben mich dann Kommilitonen, die ich dann kennengelernt habe, gleich mit zum Skilaufen genommen. Das habe ich damals gelernt, das hat mir auch irre Spaß gemacht.
Also auch dich dabei, als man von hier aus zum
Skilaufen. Na klar, das mache ich heute noch gerne.
Können Sie was Fränkisches?
Nee, ich habe echt kein Wort.
Wie begrüßen Sie sich eigentlich mit Grüß Gott?
Also ja, Grüß Gott habe ich vielleicht noch geschafft, aber auch das nicht im fränkischen Dialekt, sondern im norddeutschen Dialekt.
Ja.
Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich dann also da studiert und auch Referendariat gemacht. Und dann ist das in Bayern so, dann kriegt man eine Staatsnote und kriegt auch eine Platzziffer. Und je nachdem, was für eine Note man hat und was für eine Platzziffer, bekommt man Einladungsschreiben der Ministerien.
Lassen Sie mich raten, dass Sie eine sehr gute Noten hatte, weil die Sperrstunde ja so früh war in Franken. Stimmt's?
Ich weiß nicht, ob das die Ursache war. Auf jeden Fall hatte ich eine gute Note, ja. Und das hatte dazu geführt, dass ich dann in meinem Schreiben, da kriegt man einen Zettel, wo die Noten draufstehen. Wir haben 12 Klausuren schreiben müssen und dann kriegt man da die Notenübersicht. Und je nachdem, wie dick der Brief ist, hat man eine Einladung von den Ministerien. Und dann bin ich nach München gefahren.
Wie dick war Ihr Brief?
Mitteldick. Und dann habe ich in 5 Ministerien vorgesprochen. Justiz, Inneres, Wirtschaft, Finanzen und weiß nicht mehr. Und Dann bin ich bei Finanzen hängen geblieben. Und zwar aus dem Grund, weil man da noch mal ein Jahr Zusatzausbildung gekriegt hat im höheren Dienst. Also wenn man da als Jurist angefangen hat, da hat man noch mal eine Ausbildung gekriegt in Bilanzkunde und in Buchführung und all diesen Dingen. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht schaden. Vielleicht gehst du mal in eine Wirtschaftskanzlei oder so. Und dann kam, wie es so im Leben ist, alles ganz anders. Dann hat mir das gefallen. Dann bin ich zum Ende dieses sogenannten Einweisungsjahres bin ich dann gefragt worden, was ich denn machen will. Da war ich gerade zu der Zeit in der Steuerfahndung in Nürnberg. Und das fand ich echt spannend. Ich wusste gar nicht vorher, dass es sowas gibt. Und da habe ich dann zum Personalreferenten gesagt, ich würde gerne Steuerfahndungsleiter werden. Ah. Und dann sagte der zu mir, ja, mit Berufsanfängern geht das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann
warte ich noch ein Jahr.
Und dann hat er mich aber 2 Wochen später wieder eingeladen und hat mir gesagt, ja, wir haben uns das mal überlegt, wir haben mit Ihrem Ausbilder gesprochen und so. Und in Oberfranken, in Bayreuth, ist die Steuerfahndungsstelle schon lange unbesetzt. Und das würden wir Ihnen zutrauen.
Ach, und trotz Berufsanfänger.
Ja, genau. Und dann bin ich da hingekommen. Und das Kuriose war auch, da bin ich hingekommen und 4,5 Jahre war die nicht besetzt, die Leitung, und wurde kommissarisch ausgeübt von einem 60-jährigen Oberamtsrat, der mein Stellvertreter wurde dann. Also ich musste mit jemandem.
Das war nicht so schön, oder?
Für ihn nicht und für mich nicht. Das war eine echt krasse Situation, weil da kommt so ein 29-Jähriger. Und dann ist da der 60-jährige Oberamtsrat und der muss jetzt ins Glied wieder zurück, wo der das 4,5 Jahre gemacht hat. Das war echt. Am Anfang habe ich echt gedacht, scheiße, das geht echt in die Hose. Ne? Aber es hat gut funktioniert. Irgendwie haben wir das hingekriegt.
Aber man muss doch Lehrgeld zahlen, wenn man als Berufsanfänger gleich so eine Position bekommt mit Personalverantwortung, oder? Da haben Sie doch bestimmt auch Fehler gemacht.
Fehler macht man immer. Aber ich habe eigentlich, Lehrgeld habe ich eigentlich erst mal im Verfassungsschutz gezahlt, aus meiner Brille.
Ah, da also kommen
aus
wir gleich noch zu. Steuerfahndung. Sie haben gerade gesagt, vielleicht gehen Sie noch mal eine Wirtschaftskanzlei, dann wären Sie jetzt ein gemachter Mann, ne? Wenn Sie mal in eine Wirtschaftskanzlei gegangen wären.
Sie meinen viel Geld, ja.
Ja, oder nicht?
Ja,
das ist ja
klar,
steht in keinem Verhältnis.
Ja, aber das jetzt.
Obwohl man Ihr Gehalt angehoben hat, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ich sehe schon, da freuen Sie sich auf das Thema.
Jetzt gehe ich aufs Alter zu und umso mehr wird mir klar, dass die Entscheidung, Laufbahnbeamter werden zu wollen, keine verkehrte war.
Wegen Ihrer Rente? Ihrer
Rentenansprüche? Ja, klar, ich kriege ja dann eine Pension.
Aber in der Wirtschaftskanzlei verdient man doch wahrscheinlich dreimal so viel.
Ja, aber ich habe in der Steuererfahrung habe ich mal eine Erfahrungsprüfung gehabt. Das ging um eine Striptease-Tänzerin-Agentur in Waldshutingen. Und da ist dann ein Rechtsanwalt aufgelaufen, der war vorher der Leiter der Steuererfahrung Freiburg. Und der sagte mir, oh, als Leiter, Sie kriegen ja kein Geld, Sie verdienen ja nichts. Und dann habe ich gesagt, aber wissen Sie was, guter Mann, ich stehe wenigstens auf der richtigen Seite.
Wegen des Striptease-Lokals?
Nee, weil er der Anwalt war. Er hat die Verbrecher vertreten, nicht ich. Ich habe meinen Job gemacht.
Ja, Striptease geht aber noch, oder? Es sei denn, es war ein sogenanntes Striptease. Ach, die Steuerhinterziehung, Geldwäsche.
Ja, also ich finde wirklich in dem Bereich, ich musste das erstmal lernen. Bei einer meiner ersten Durchsuchungen, da ging es darum, dass der Verdacht bestand, dass jemand jedes Jahr 500.000 D-Mark an Steuern hinterzieht. Und der hatte aber... Der hat eine Firma gehabt, ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber er hat eine Firma gehabt. Und da musste ich erstmal verstehen, ich habe nicht verstanden, wie jemand, der im Jahr 3 Millionen einnimmt, wieso der Steuern hinterziehen muss.
Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Ist doch das, oder Alice Schwarzer sind
ich
doch
nicht verstanden. Ich habe das im Verlauf meines Berufslebens verstanden.
Dass sich Gier entwickelt.
Ja, Gier und auch einfach dieses, wenn ich so viel Geld schon habe, natürlich gebe ich das auch in irgendeiner Art und Weise dem Staat zurück, vielleicht sogar auch für karitative Zwecke, aber ich entscheide.
Ja, das hat Hönes ja gesagt.
Aber so ticken ja viele. Aber
in Wirklichkeit ist es schon Gier, oder?
Ja, natürlich. Ich habe
das auch noch nie verstanden.
Ich habe das nicht für gut befunden oder so. Ich musste das nur erstmal lernen.
Dass Superreiche versuchen, irgendwelche Schlupflöcher zu nutzen oder nach Dubai ziehen, also ist mir vollkommen verstehe ich überhaupt nicht.
Ja.
Was war denn so der dreisteste Fall, den Sie da mal in Ihren Jahren in der Steuerfahndung hatten? Oder der kurioseste, wo man heute noch drüber lachen könnte fast, weil es entweder so doof war oder so.
Am liebsten hier aus Bremen mal.
Na, Steuerfahndung Franken.
Wir sind jetzt in Franken.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel damals im Zuge dieser Durchsuchung wegen der Luxemburg-Transfers haben wir auch die größte deutsche Privatbank durchsucht damals. Dankeschön. Das ist die Schmidt-Bank gewesen. Heute Quartal Consors. Und da wir nur eine kleine Dienststelle waren, mit 30 Leuten oder 25 oder so, kann man natürlich nie alleine so eine Bank durchsuchen. Mhm. Und bin dann damals rumgetingelt und hatte damals Kollegen aus ein Frank Wehrheim aus Frankfurt und einen Kollegen aus Düsseldorf getroffen, die beide Leiter der jeweiligen Steuerfahndung waren. Und die haben das schon mal gemacht gehabt bei der Dresdner Bank und bei der Commerzbank. Und mit denen habe ich mich so bombig verstanden, dass die beide dann ungefähr 50 Leute geschickt haben. Und dann am Tag X ging es dann los mit 150 Leuten, da diese Bank zu durchsuchen. Und die haben mir echt das Kommando überlassen, obwohl sie beide auch mit dabei waren. Und übrigens, zwei tolle Typen. Weiß nicht, ob Ihnen der Name Wehrheim zufällig was sagt. In Hessen gab es mal so einen Skandal, wo nachher Steuerfahnder zum Amtsarzt geschickt wurden und für bekloppt erklärt wurden, weil die damals von der Staatsanwaltschaft gebeten wurden, das Finanzministerium zu durchsuchen. Und das war dieser Wehrheim, den ich damals kennengelernt habe. Ein ganz toller Typ. Also der,
und natürlich war er nicht verrückt geworden.
Ach Quatsch, das ist total, nee, natürlich nicht. Also es sind also das, schon das, schon diese Dimension, dieses Fall ist, das, was danach passiert ist. Und so fand ich im höchsten Maße spannend. Es war jetzt nicht lustig, aber...
Ich dachte, kurios, also wo jemand sich ganz doof angestellt hat und denkt irgendwie, dass Steuerfahndung sowas nicht sieht, aber im großen Stil, so sind Ihnen nicht Fälle begegnet, wo man denkt...
Also ich habe mal eine lustige Geschichte gehabt beim Fabrikanten, wo wir einen Durchsuchungsbeschluss hatten, wo wir dann rein sind. Und ich bin dann in das Büro des Unternehmers, also des Firmeninhabers. Und der hat auf mich mit einer Flasche Cognac und einer Zigarre gewartet. Also der wusste irgendwie oder ahnte, dass wir kommen. Auf dem Wachter wollen wir nicht mal erstmal eine rauchen, einen trinken irgendwie. Und das Kuriose war, das war kein Witz, weil wir natürlich auch ein bisschen dann angefixt waren. Das fanden wir natürlich auch nicht so lustig. Hatten dann nichts gefunden, muss man auch dazu sagen. War also echt.
Na, wenn er wusste, dass sie kommen, dann war
ja, haben wir auch nichts gefunden. Und irgendwie ein halbes Jahr später ergab sich aber die Möglichkeit einer zweiten Durchsuchung, weil noch ein neuer Verdacht entstand für weitere Jahre. Und dann sind wir da wieder rein. Und man mag das echt kaum glauben. Er wartete auf mich mit einer Flasche Cognac und einer Zigarre.
Haben Sie die beim ersten Mal abgelehnt oder angenommen?
Ich habe die abgelehnt, auch beim zweiten Mal.
Haben Sie beim zweiten Mal was gefunden?
Nee, auch nicht. Das war, ja. Es gibt halt ne, Treffer und keine.
Verliert man da eigentlich den Glauben an das Gute im Menschen, wenn man in der Steuerfahndung arbeitet? Bisschen schon, oder?
Nee, man differenziert mehr, glaube ich. Ja, nein, es gibt gute Menschen. Und die gibt es auch heute noch. Und es ist auch gut so, dass es die gibt. Aber im Bereich der Steuerkriminalität, ich habe dann im Bereich der organisierten Steuerkriminalität mich getummelt. Und da passieren... Also da geht es wirklich um, da geht es nur um Kohle. Also das ist auch, ich habe eine Zeit lang auch Ausbildung gemacht und habe versucht immer, habe Haftsachen unterrichtet und Rechtshilfe und all so Dinge und habe immer gesagt, Sie müssen immer zwei Dinge, wenn Sie durchsuchen gehen, müssen Sie immer zwei Dinge wissen. Erstens, der Beschuldigte hat sich Jahre auf den Augenblick vorbereitet und das Zweite, das habe ich jetzt vergessen.
Ja.
Genau, also hat sich Jahre...
Es ging immer nur um Geld, hatten Sie gesagt.
Genau. Und der zweite Punkt war, Der macht das für Geld. Also der macht das nur einfach, um Reichtum anzuhäufen.
Deswegen muss man da kein Mitleid oder so haben, selbst wenn die in Tränen ausbrechen. Gibt's da nicht jede Menge Bestechungsversuche? Nicht mit einer Zigarre, sondern sie kriegen plötzlich eine Kiste Wein nach Hause geschickt oder nein, nicht nach Hause ins Büro?
Ja. Also ehrlich gesagt hätte ich das gedacht. Ich habe das nur einmal erlebt, aber dann auch nur im marginalsten Bereich, wo jemand mir dann von der Bank mal angeboten hat, wenn ich billiger Währung bräuchte oder sowas. Aber da habe ich auch gesagt, das Gespräch vergessen wir jetzt sofort wieder. Aber das ist mir wirklich auch nur einmal und dann auch nur so niedrigschwellig. Das hätte ich gedacht, dass das vielleicht passiert, aber das habe ich nie erlebt. Weiß nicht, woran es liegt.
Wahrscheinlich haben Sie so einen strengen Eindruck gemacht.
Vielleicht. Eine Frau habe ich mal Jahre später zu einer Besprechung getroffen. Die hat zu mir gesagt, immer wenn sie mein Bild vor Augen hat, kann sie nicht mehr schlafen. Da habe ich freundlich gesagt, tut mir leid.
Es kommt aus welchem Grund sie nicht mehr schlafen kann. Ne? Wer weiß, wie sie es gemeint hat.
Ja, genau. Ja, super. Ja, so habe ich es jetzt gerade nicht gemeint. Aber ja.
Und obwohl das so spannend war, haben Sie dann gesagt, ich kehre den südlicheren Gefilden der Republik den Rücken und gehe 2000 nach Bremen.
Ja.
Aber auch wieder die Steuerfahndung.
Auch wieder die Steuerfahndung.
Ja, aber gibt es natürlich eine Geschichte zu. Erstens, alle Finanzbeamten im höheren Dienst, die da dieses Einweisungsjahr machen, von dem ich erzählt hatte, die kommen alle in Brühl zusammen. Das ist bei der Bundesfinanzakademie. Und zwar aus allen Ländern. Und da ist natürlich das passiert.
Wo der Graf herkommt, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und das ist natürlich das passiert, was passieren musste. Da habe ich meine Frau kennengelernt.
Die war
Finanzbeamtin in Bremen.
Verstehe.
Und nach 5 Jahren hin und her fahren, irgendwie haben wir uns irgendwann mal die Karten gelegt und haben uns gefragt, wer geht eigentlich jetzt wohin? Mhm. Und dann habe ich sozusagen meine Privilegien da in Bayern aufgegeben und bin nach Bremen gekommen und habe hier wieder neu angefangen. Und wie bin ich nach Bremen gekommen? Ohne Tauschpartner und ohne alles, weil ich in der Deutschen Steuergewerkschaft war. Da bin ich gleich zu Beginn eingetreten, also in Bayern.
Ja.
Und da gab es einen Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft, Dieter Ondratschek. Das muss nicht bekannt sein, aber war jahrelang Vorsitzender. War jahrelang Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft und der war Steuerfahnder in Regensburg. Und der hatte irgendwie an mir einen Namen gefressen. Der fragte mich, nachdem wir uns gekannt haben, also er war wesentlich älter als ich, nachdem wir uns gekannt haben, fragte der mich nach einem Jahr schon oder so, ob ich mal über organisierte Steuerkriminalität Vortrag halten könnte. Da fühlte ich mich auch noch nicht so richtig fit und habe ich Nein gesagt. Soll man ja eigentlich nicht sagen, habe ich aber gemacht. Der hat mich aber ein Jahr später nochmal gefragt, oder zwei Jahre später, ob ich vielleicht als Sachverständiger mal in den Finanzausschuss im Bundestag gehen.
Genau, Sie haben sich zum Experten gemausert.
Ja, genau. Und da habe ich mich im Bereich der organisierten Steuerkriminalität, Umsatzsteuerkriminalität und so weiter, habe ich mich so ein bisschen zum Experten gemausert und bin dann damals, das war nach 3 Jahren Berufstätigkeit oder so, bin ich da im Finanzausschuss gewesen. Das war damals Große Koalition, CDU und SPD. Und dann haben die mich befragt. Und ich hatte vorher eine PowerPoint vorbereitet, gab es damals schon, mit allen möglichen Hinterziehungsmodellen, die ich jetzt nicht alle ausbreiten will hier, aber echte Knaller auch dabei, die mir schon selbst auch runtergekommen waren. Und dann waren die echt beeindruckt. Also habe ich echt gemerkt. Ne? Und dann haben die, das war ungefähr eine Dreiviertelstunde oder so. Und dann haben die danach eine Stunde, da haben sie mir noch eine Frage gestellt, wenn sie 3 gesetzgeberische Wünsche frei hätten, was würden sie sich denn wünschen, damit man das besser eindämmen kann, habe ich das gesagt. Und dann haben die eine Stunde lang, haben die da geredet in diesem Ausschuss, was man denn jetzt damit machen kann und ob man das dem Volk überhaupt verkaufen kann. Also sei jetzt mal ein bisschen platt. Und nach einer weiteren Stunde waren wir wieder bei Null. Und das war eine interessante Erfahrung als junger Mensch, wie Politik manchmal so ticken kann. Und da bin ich ein paar Jahre später nochmal in demselben Ausschuss nochmal als Zeuge, dann als Sachverständiger nochmal dann da befragt worden. Und das war das Thema organisierte Steuerkriminalität, Deutsche Steuergewerkschaft, Dieter Ondratschek. Und es gab in Bremen einen Steuerabteilungsleiter namens Jürgen Albers, der war auch in der Deutschen Steuergewerkschaft. Übrigens ein Enkel von Hans Albers, von dem Schauspieler. Und dieser Jürgen Albers, der hatte mit Dieter Ondratschek eben Kontakt. Und der Jürgen Albers, der suchte einen neuen Steuerfahndungsleiter, weil der wollte, dass mal hier neu aufgebaut wird. Und so rief mich Dieter Ondratschek an und sagt, ich habe gehört, Sie wollen noch mal nach Bremen. Und ich sage, ja, super. Und so bin ich schwupp einfach nach Bremen gekommen.
Hinterziehen die Bremer anders oder haben die damals anders Steuern hinterzogen als die Franken? Und wenn, wieso, wie?
Hinterziehen wir hanseatischer.
Ja. Schlauer vielleicht.
Weiß ich nicht. Nein, grundsätzlich nicht. Es gab auch hier dieselben Modelle, dieselben Hinterziehungsmodelle. Es gab auch hier Umsatz, also von kriminellen Banden, anschubfinanzierte Umsatzsteuerkarusselle und alles, gab es alles. Auch in Bremen, was es in Bayern auch gab und woanders auch gab.
Und wahrscheinlich aber, auch gibt leider.
Und möglicherweise auch noch gibt. Was tatsächlich in Bremen mir ein bisschen aufgefallen ist, bei den Bankgeschäften ist, dass die Bremer Hanseaten mehr Tafelpapiere gekauft haben. Also die andere, also Wertpapiere, die man wirklich gekauft hat und zu Hause hingelegt hat. Also sonst, da findet man dann übrigens auch selten eine Spur zu. Also,
ach, und deswegen kann man Steuern hinterziehen, weil das nirgendwo angegeben wird. Aber es ist ja.
Und das war hier in Bremen ein bisschen häufiger, hatte ich den Eindruck.
Verstehe. Also zumindest der damals noch. Der ehrliche bremische hanseatische Kaufmann. Ja. Bremer hinterziehen genauso. Und wie ist es im Umfang pro Einwohnerzahl? Gab es da große Unterschiede?
Pro Einwohnerzahl weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Weil so anders kann man es ja schlecht länger messen. Ne?
Ich habe das immer anders bemessen, weil ich habe es immer am Personalbedarf bemessen. Also ich habe immer gesagt, ein Steuerfahnder bringt so und so viel Geld ein. Und deshalb war bei mir die Marschroute schon in Franken, dass wir schon versuchen müssen, dass jeder Steuerfahnder 1 Million mehr Ergebnis im Jahr reinholt. Weil er sich dann normalerweise 10-mal rechnet. Und man dann auch die Begründung dafür hat, zu sagen, wir brauchen mehr.
Da hatte Bremen lange Zeit Defizite, ne?
Wie bitte?
Da hatte Bremen lange Zeit Defizite, ne?
Ja, ja.
Immer noch, würde ich mal sagen.
Da gab es auch, also meine Meinung war auch nicht immer die Meinung dann der Kollegen irgendwie, sagen wir, nein, wie soll das ausdrücken? Also das mit dem, manchmal gab es eben auch die Vorgabe, wir müssen auch kleine Fälle machen. Also was weiß ich, wenn jemand irgendwo anonym nach Luxemburg transferiert hat oder sowas und dann kommen dann nachher 2000 Steuern bei raus oder so, dann hat es geheißen, wir sollen die auch machen. Und solche Fälle habe ich lieber liegen lassen und habe mich lieber um die großen Dinge gekümmert.
Steuerfahndung, was einen als Steuerfahnder doch bestimmt wahnsinnig ärgert, und Sie haben ja gerade über Politik geredet, sind Steuerschlupflöcher, oder?
Ja.
Von denen großflächig Gebrauch macht. Und da gibt's ja sogar, also es gibt ja sogar für Laien irgendwelche Tricks, wie man möglichst wenig Steuern bezahlt. Das habe ich schon immer, das muss einen doch echt wurmen, oder? Weil das sind die legalen, die ganz legale, es gibt auch ein Buch, das heißt, so und so viele ganz legale Steuertricks. Ja. Aber bei Steuertricks denke ich schon, mit dem Geld wird ja was gemacht, wovon wir alle profitieren. Ja. Ne?
Also natürlich wurmt mich das, aber wurmen darf man bei mir nicht so verstehen, dass mich das angreift emotional, weil dann ist der Gesetzgeber gefordert. Also man kann es ja sagen, man kann sagen, hier ist ein Loch und das wird ja auch gesagt und dann muss der Gesetzgeber schließen oder er lässt es ihm. Also das ist aber dann nicht, trifft mich nicht emotional.
Aber ist denn da viel passiert in Ihrer Zeit als Steuerfahnder, dass Sie das Gefühl hatten, man versucht wirklich die Schlupflöcher auch zu schließen?
Also es sind Sachen passiert, die ich selbst und die, zu denen ich auch einen Bezug hatte, um es mal so auszudrücken, für die war ich jetzt nicht verantwortlich oder so, aber zu denen hatte ich einen Bezug. Das eine ist das, was ich erzählt habe, dass ich da zweimal in dem Ausschuss war, in dem Finanzausschuss im Bundestag. Und ich habe damals immer gesagt, weil bei organisierter Steuerkriminalität, ich habe ja mit der organisierten Polizei zusammengearbeitet damals und die hatten natürlich ganz andere Ermittlungsmöglichkeiten. Die konnten Telefonüberwachung machen. Das machte damals auch noch Sinn. Heute macht das ja keinen Sinn mehr und sonstige Sachen. Da habe ich immer gesagt, es muss auch einen qualifizierten Steuerhinterziehungstatbestand geben, an den sich dann solche Maßnahmen knüpfen. Und das ist der sogenannte Tatbestand der schweren Steuerhinterziehung. Mhm. Und der ist tatsächlich gekommen. Also den gab es dann irgendwann. Mhm. Als ich in Bremen war, gab es den auch schon. Und da gab es auch schon die Möglichkeit, dann eben mit entsprechenden Ermittlungsmethoden zu arbeiten.
Naja, und so große Sachen wie die Panama Papers und so, ne, das gibt ja nur keine Gesetze. Doch, da durch die Zusammenarbeit, ne, verschiedene Länder ist das ja. Das muss ja für einen Steuerfahnder wirklich ein Tag sein, den man sich lange merkt, wenn man den Leuten endlich die Hammelbeine langziehen kann.
Ne? Ich habe so ein Erlebnis gehabt. Mein Name wurde irgendwie weitergereicht und auf einmal lief bei mir ein Rechtsanwalt, der als Vermittler fungiert hat, auf und sagte, er hätte da jemand, einen Mandanten an der Hand.
Vermittler, dass jemand gesteht, ne? Und dann versucht die
das nicht zu gesteht, sondern mir Konto, also Datensätze von einem Schweizer Nummernkonto, von einer Schweizer Bank.
Von seinem?
Nee, von einer.
Ach so, weil es gab doch auch Leute, die haben dann blank gezogen sozusagen und konnten dann die Strafe mindern oder so.
Ja, klar.
Sowas war das nicht.
Das gab es auch, das gab es auch, aber in dem Fall war das, also es fing damit an, das war so der Anfang, wo eben sogenannte Steuer-CDs, unter dem Begriff ist das bekannt. Ja, genau. Das heißt also gebrannte Daten einer Bank über Steuerhinterziehung von Anlegern eben der Finanzverwaltung versucht wurden zu verkaufen. Am Anfang war das Verkaufen. Und interessanterweise, und das ist wirklich ein Fall, der sich dann
auch... Bremen hat doch auch gekauft, meine ich, und mit anderen Ländern zusammengetan.
Später. Ja, genau. Und bei mir landete also so ein Fall und dann habe ich dann erstmal versucht, mit dem Anwalt dann einen Deal zu machen, dass wir uns an der Grenze mit dem Treff, weil ich wollte natürlich an den Rand, wollte mit dem reden irgendwie, ging aber nicht. Da habe ich gesagt, dann brauche ich aber wenigstens ein paar Datensätze mal als Muster, um zu gucken, ob das überhaupt stimmt, was der mir erzählt. Und da hat er mir, glaube ich, 6 Datensätze oder so gegeben und die passten auch. Also da kam was raus. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Bezahlen machen und so. Ne? Also Ankauf dieser Daten. Und dann, da habe ich mich an die Oberbehörde gewandt natürlich. Und dann gab es ein Treffen, das weiß ich, da war ich aber nicht dabei. Der Abteilungsleiter oder Referatsleiter wahrscheinlich. Und dann haben die in der gemeinsamen Sitzung, Bund-Länder-Sitzung, überlegt, ob sie das grundsätzlich überhaupt machen wollen. Das war noch vor, das war noch vor dieser Zeit. Ja. Und dieselben Daten, die mir damals angeboten wurden, die hat dann der BND gekauft damals. Ah, ja. Das war die erste Geschichte. Und das ist mir wieder in die Füße gefallen. 5 Jahre später oder sowas, da war ich schon beim Verfassungsschutz. Da habe ich eine Ladung gekriegt zu einem Prozess am Landgericht Rostock. Da habe ich mich gefragt, was soll ich denn da? Ne? Mhm. Und dann habe ich natürlich vorher versucht rauszukriegen, was ich da soll. Mhm. Derselbe Typ, der mir damals versucht hat, die Datensätze zu verkaufen, ist zweigleisig gefahren. Der hat auf der einen Seite vom BND, soweit ich weiß, damals Geld gekriegt für den Ankauf der Daten. Mhm. Und zum anderen hat er die Kunden erpresst. Und wegen der Erpressung der Kunden war er angeklagt am Landgericht
Rostock. Ja, lukrativ war das.
Und da wurde ich also als Zeuge wieder vorgeladen. Irgendwie sollte dazu aussagen.
Da sind wir wieder beim Bereich Gier, ne?
Ja, auf jeden Fall ganz schön spannend, ne?
Ja, waren ein paar interessante Dinge auch.
Also wenn man überlegt, Sie waren bei der Steuerfahndung und haben sogar so konspirative Treffen und so gemacht, haben da natürlich auch sehr viel erfahren, was bestimmt sehr spannend ist. Verfassungsschutz ist auch sehr spannend, auch anstrengend, heikler, weil Sie mehr Verantwortung für die Bevölkerung quasi übernehmen müssen. Und dann ist das nicht irgendwie vom Spannungsgrad her ein enormer Absturz? Ich würde sagen,
ist das nicht langweilig im Vergleich zum... Sie haben ja als Verfassungsschützer das war ja die Hochzeit der Salafisten und sowas. Ja, genau. Aber da ging es auch richtig zur Sache. Da waren ja auch Anti-Terror-Einsätze in
da muss ja Zeuge
in Bremen und da ging es ja richtig ab.
Wo ist der Thrill?
Ja. Und wenn Sie mir vorher erzählen, Sie sind da mit 150 Polizisten in die Bank reingegangen irgendwie. Ja. Ich stelle mir die so ein bisschen schwer bewaffnet wie in so einem Hollywood.
Also Sie haben doch schon über 200 Folgen jetzt von dem Podcast gemacht. Oh, ne?
Ja. Und Sie und haben alle gehört.
Und da haben, ne? Fast alle. Und da haben Sie immer mit Politikern gesprochen.
Ja.
Das hat doch einen Thrill, oder nicht? Da, sonst würden Sie das doch nicht machen. Und deshalb sitze ich in der Bürger. Ich finde das auch spannender.
Aber wenn es um Millionenbetrüge oder...
Nein, ich meine das ernst. Ich finde das echt spannend in der Bürgerschaft. Auch. Ich fand das vorher auch spannend. Ja. Aber einen wichtigen Punkt hat Frau Hellwig gesagt. Und das ist der Punkt, der mich tatsächlich beschäftigt hat eine Zeit lang. Das ist der Punkt mit der Verantwortung. Ich habe das jahrelang gemacht. Viele Jahre, knapp 10 Jahre, glaube ich, habe ich es gemacht. War ja auch Vorsitzender noch, weil Uli Maurer mich dann zum Notarsleiter gemacht hat. In der
Verfassungsschutz reden wir jetzt, ne? Müssen wir noch sagen. Genau. Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz war Herr von Wachter von 2007 bis 2016.
Ja, 9 Jahre, ne? Genau, mhm. Ja. Und das war die Phase, wo der NSU aufgeploppt ist. Mhm. Das war 2011, glaube ich, ne? Ja, 2011, richtig. Und Bremen hatte 2012 in der Innenministerkonferenz den Vorsitz im Arbeitskreis für Verfassungsschutz. Und da hatte Uli Maurer die Idee, das hat er irgendwie Ende 2011 geboren, die Idee, das sollte ich doch machen. Und hat mich dann und ganz
deswegen
schnell
haben Sie den Verfassungsschutz mit reformiert, ne? Nach
genau,
dieser NSU-Sache.
Genau. Das war natürlich im höchsten Maße spannend,
ja.
Aber jetzt weniger wegen der Fälle, sondern wegen der Reform des Verfassungsschutzes. Es war ein Wahnsinnsthema. Und da gab's
naja, weil es wahnsinns peinlich war, was da alles an die Übersprüche gefühlt, dass die sich so abgeschottet hatten, ja, die Landesämter, und dass deswegen der NSU überhaupt so lange morden konnte, weil da so wenig kommuniziert wurde.
Ja,
so wenig. Ist ja auch immer heikel, Datenschutz einerseits und Persönlichkeitsrechte und andererseits die natürlich der Wunsch, dass man solche Daten abgleichen muss, damit man solchen Leuten schneller auf die Spur kommt. Ne?
Ja.
Das war eine echt ganz dunkle Stunde des deutschen Rechtsstaats, als ans Licht gekommen ist.
Die Ermittlungsbehörden auch.
Ja,
und auch nicht nur des Verfassungsschutzes. Also Verfassungsschutz war eine Katastrophe, aber auch Polizei. Ne? Also das war wirklich, wirklich nicht gut. Und das war alles natürlich eine mega spannende Zeit. Und dann auch dann mit dem, gab es eine Sonder-IMK in dem Jahr 2012. Da hatte unter anderem Bremen dann eben auch angestoßen, dass man auch die Arbeitskreise mit einem Reformpapier beauftragen sollte, dass sie auch selbst mal über sich selbst nachdenken, wie soll es eigentlich weitergehen. Und da habe ich für den Arbeitskreis 4 das moderiert. Damals war übrigens der heute legendäre damals für Bundesverfassungsschutzpräsident, jetzt fällt mir noch der Name nicht ein, das gibt's ja nicht.
Mir fällt es auch nicht ein, der damals der Bundesverfassungsschutz.
Der rechtspopulistisch unterwegs ist. Maaßen. Genau, damals war Maaßen.
Ja.
Ja, manchmal ist so. Mhm. Damals war Maaßen auch schon Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der war sozusagen maßgebliche Person da. Und da hatte ich dann versucht, eben den das zu moderieren. Und das andere war der Auftrag mit Polizei, mit dem Arbeitskreis 2 zusammen auch ein Papier zu arbeiten und mit dem Moderieren. Das war, insofern hat das viel Spaß gemacht, weil da auch viele Punkte, da kann man, auch wenn man aus Bremen kommt, aus dem kleinsten Bundesland, wenn man einen Vorsitz hat, kann man natürlich auch Themen vorgeben. Und da waren viele Themen, die wir in Bremen schon umgesetzt hatten, wie Transparenz, wie nicht zu viel Nähe zwischen Vormannführer und Vormann und all diese Dinge. Das hatten wir alles schon in Bremen umgesetzt. Und das kam jetzt alles mit auf die Agenda. Und da waren dann auch, weil ja der Druck groß genug war, waren da auch viele Kollegen, die dann auch tatsächlich reformbereit waren. Und eine Sache, das war Ding, wo, als kleinstes Bundesland aus, gibt im Bundeskriminalamtsgesetz gibt so ein Eintrittsrecht des Bundeskriminalamtes. Wenn ein Land zu klein ist und aber eine besondere Lage hat, dann kann das Bundeskriminalamt so einen Fall an sich reißen sozusagen. Ne? Und kann dann
das sieht man ja auch immer in Krimis.
Ja, genau.
Wenn das, plötzlich da Leute angelatscht kommen.
Das gab es im Bundesverfassungsschutzgesetz nicht. Und das hatte ich gesagt, das brauchen wir. Das brauchen wir echt.
Dass der Bundesverfassungsschutz was an sich reißen kann, wenn die Landesämter
richtig,
zu klein sind.
Richtig.
Dann ist Bremen natürlich öfter.
Was ja je nach Gefahrenlage durchaus sinnvoll sein.
Absolut, fand ich auch. Und dann hatten wir legendäre Nachtsitzungen in irgendeiner Turnhalle in Nordrhein-Westfalen und mit allen 16 und Bund eben. Und hatten dann zum Schluss ein Papier für die Innenministerkonferenz erarbeitet und da stand das drin. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch meinen Kollegen aus Niedersachsen, dessen Innenminister war Schünemann von der CDU, hatte ich noch, als wir dann zu der Innenministerkonferenz gefahren sind, noch gefragt. Und alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Und dann hörte ich aber schon, dann gibt es immer Vorbesprechungen von A- und B-Ländern, dann hörte ich schon irgendwie, im B-Saal knallt es gerade.
Ja, klar, Länder wollen nicht, dass irgendjemand den Raum
Und dann hat Schünemann das alles, der hat das ganze Papier, wir mussten alle nochmal nachsitzen, ne? Der hat alles ignoriert, ja, gar nicht akzeptiert, gar nicht angenommen. Und dann mussten wir echt nochmal 2 Monate nachsitzen, ne? Und dieses Selbsteintrittsrecht ist rausgeflogen, ne?
Ja. Da ist ja Politik dann eher frustrierend als spannend.
Aber ja, der Föderalismus stößt da immer an seine Grenzen. Ne? Das sind ja so Sachen, wo man, man versteht ja, dass man stolz auf das Land ist und das Landesamt für Verfassungsschutz, wenn ich das leiten würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, wir schaffen das schon. Aber manchmal kommt man halt irgendwie an Grenzen. Ja. Weißt, bevor ich es vergesse, wollte ich noch fragen, was haben Sie vermisst aus Franken, als Sie nach Norddeutschland zurückgegangen ist? Irgendwas werden Sie doch vermisst haben.
Das Bier.
Das war alles. Das ist alles.
Und die Landschaft.
Ah ja, das ist natürlich wenig.
Also ich habe gesagt, ich bin Motorrad gefahren und das ist wirklich wunderbar gewesen. Ich bin in Erlangen irgendwie, hat das Stadtschild passiert. In dem Augenblick fing das an, so kleine Serpentinen und schöne Kurven und Hügel und so. Und dann bin ich hier Motorrad gefahren, noch monatelang. Und dann habe ich mein Motorrad zum Händler gebracht und habe gesagt, ob er mir mal sagen kann, wo hier Kurven sind. Er sagte, ja, wenn du Kurven brauchst, musst du auf die Rennstrecke gehen. Dann sage ich, dann brauche ich kein Motorrad.
Ah ja, verstehe.
Und dann habe ich mein Motorrad verkauft.
Also das Bier, obwohl das hören die Bremer auch nicht so gerne, aber das Bier und die, und die Berge. Ja. Sonst nichts?
Nö.
Ich verstehe.
Hier, eine liebe Frau und einen guten Job gehabt auch schon.
Nee. Verfassungsschutz, bevor wir zum eigentlich spannenden Thema der Bürgerschaft kommen. Ist Bremen eigentlich noch eine Salafistenhochburg? Wurde viel darüber berichtet. Es gab tatsächlich Anzeichen, es wurden ja auch Zahlen genannt, da hatten Sie auch viel mit zu tun. Davon ist überhaupt keine Rede mehr. Seit, würde ich mal sagen, wie lange? 2 Jahre bestimmt. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht stimmt und Sie sind nicht mehr im Verfassungsschutz. Aber wenn Bremen mal so viele Salafisten hatte, kann das ja eigentlich nicht sein, dass man sagt, die sind jetzt weggezogen oder so, ne? Ins niedersächsische Umland, obwohl das ja ganz praktisch wäre, theoretisch gesehen. Wie schätzen Sie das ein? Wieso gibt es solche Themen, die dann auch so viele Leute beschäftigen und plötzlich sind die wieder weg? Das hat sich ja. Sie werden ja also noch Kontakte haben.
Ja, aber dazu bin ich zu lange weg und ich nutze meine Kontakte auch nicht, um sozusagen an vertrauliche Informationen ranzukommen. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil es öffentlich ist jetzt, sondern ich bin typmäßig auch so. Ich habe zum Beispiel bei uns im Parlament gibt es ja die G10-Kommission, die da tagt, und die Parlamentarische Kontrollkommission. Mhm. Ich habe da noch nie ein einziges Blatt gelesen, weil ich bin zwar immer noch ermächtigt bis streng geheim, aber ich habe gesagt, da bilde ich mich echt nicht ein.
Das echt können wir also auch nicht von Ihnen kriegen, wenn wir sie mal haben wollen würden. Zufällig.
Genau, nee, leider nicht.
Ah ja.
Oh, was ist leider? Nein.
Ich wusste gar nicht, dass es solche Geheimunterlagen gibt.
Ja, klar.
In der Parlamentarischen Kontrollkommission?
Ja, klar. Ja. Naja, auf jeden Fall.
Was besprechen die denn?
Mit Salafisten.
Ja, die Verfassungsschutzthemen.
Ja, ach so. Die Salafisten-Hochburg. Also es war damals wirklich, man hat das als Hochburg bezeichnet. Hochburg ist ja nur ein Begriff. Aber es gab viele Salafisten in Bremen. Das war bedingt durch zwei Vereine hier auch, die es in Bremen gab. Und ein Verein ist ja dann vom Innensenator verboten worden und auch der Nachfolgeverein. Und natürlich, das ist immer die Diskussion, die im Vorfeld von solchen Verbotsverfahren läuft. Ja, dann gehen die alle in den Untergrund und sowas und dann sind sie nicht mehr richtig greifbar und so weiter. Da halt von der Argumentation halte ich nicht viel, weil natürlich gehen die in den Untergrund, also natürlich versuchen die...
Ändern die ihre Gesinnung nicht deswegen?
Nein, die ändern weder ihre Gesinnung, noch ändern sie ihre Freundschaften, Bekanntschaften, noch sonst was. Das ist eben Aufgabe von Sicherheitsbehörden, das irgendwie im Blick zu behalten. Aber es ist ungemütlich für die. Also ich glaube schon, dass diese Verbote vom Innensenator was bewirkt haben. Ja.
Bei den Hells Angels ist das ja so ähnlich gewesen, ja. Ne? Da haben ja auch alle gesagt, ja gut, dann ziehen Sie die Kunden nicht mehr an. Aber man hat den Eindruck zumindest, dass die sich hier verzogen haben. Also ich sehe jedenfalls keine Hells Angels mehr. Oder wie gesagt, man muss die Kutte, aber man kann ja Hells Angels oder Leute, wo es natürlich auch mit Vorurteilen behaftet, aber trotzdem würde man den Eindruck haben, dass das nicht mehr so ist, wie es mal war. Ne? Aber trotzdem, Sie meinen, dass denen das ungemütlich geworden ist und dann gehen die woanders hin?
Zum Teil schon, ja. Also zum Teil auch nicht, weil es gibt ja noch eine Moschee hier, in der nach wie vor, soweit ich das weiß, Salafisten unterwegs sind und auch noch salafistische Prediger, glaube ich, sind. Aber das war damals, also sagen...
Ja, weil ein Umzug, da hängt ja schon was dran, ne?
Ja, also dort wo es auch enge Verbindung zum Terrorismus gab, das war schon der Verein, der verboten wurde auch. Deshalb wurde er ja auch verboten. Hm.
Trotzdem ist das im Moment überhaupt kein Thema mehr in Bremen, ne? Ist doch also interessant, oder? Wann hast du es letzte Mal irgendwie?
Ich nehme das gar nicht mehr als Thema wahr.
Wäre vielleicht ein Grund für uns nochmal nachzufragen das
bei Ihrem Nachfolger. Das machen wir morgen früh in der Redaktionskonferenz.
Ich wollte Ihnen mal ein Kompliment machen, um mich hier ein bisschen einzuschleimen, weil Herr Brandt und ich, wir haben es ja auch nötig, dass Sie das Amt für Verfassungsschutz vor allen Dingen für die Öffentlichkeit sehr geöffnet haben. Ihr Vorgänger?
Walter Wilhelm.
war wie eine Auster, muss man sagen.
Kennen
natürlich
Sie den?
Aus Gründen.
Haben Sie den gekannt?
Ja, ja, ich glaube, wir haben mal versucht, Interviews zu führen. Oder ab und zu hat man auch mal ein Interview bekommen. Aber trotzdem war ein absolutes Abschotten. Also ja. Soweit ich das, als ich nach Bremen gekommen bin, Verfassungsschutz, da mal Sachen fragen oder Hintergrundgespräche führen oder so, das war so gut wie ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber
ein, zweimal hat es offizielle Telefonate gegeben, aber keinen tatsächlichen Austausch.
Wenn es einen richtigen Anlass war, musste man natürlich was sagen. Aber meistens war, trotzdem hatte man nicht den Eindruck, dass da irgendwie Interesse gab, auch die Bevölkerung großartig zu informieren. Das hat natürlich auch was mit der Zeit zu tun. Aber als Sie gekommen sind, war das doch deutlich anders.
Ja, weil ich gesagt habe.
Das muss ich Ihnen mal sagen.
Danke. Aber weil ich fand das auch logisch. Ich habe meinen Leuten gesagt, irgendwie, wir müssen erklären, was wir tun, sonst will uns keiner. Und
das will sie ja trotzdem. Manche wollen sie ja trotzdem.
Klar,
sie
ist schlapp, ich bin letzte oder vorletzte Woche hier gerade an der Weser lang und ein alter Kollege aus der Zunft, der Reporter. Ach, da läuft ja der Schlapphut. Ich sag, nein, das muss doch jetzt mal endlich vorbei sein.
Das Wort würde mir gar nicht. Ich habe immer gedacht, das wäre BND oder so. Ich würde gar nicht an Schlapphut denken. Ja, aber ich meine, Linke, dass bei den Linken welche sind, die sagen, der Verfassungsschutz gehört abgeschafft. Oder
ja, klar.
Hier in Bremen gab es ja auch Debatten, ihn einzu. Die Linken in Bremen wollten ihn auch abschaffen, ne? Also deswegen gab es das natürlich trotzdem. Aber
so nichtsdestotrotz, man muss es erklären. Man muss die Arbeit erklären, die man da macht. Und man kann es auch. Und dann haben mich immer auch Kollegen gefragt, was darf ich denn sagen? Und dann sage ich, es doch ganz einfach. Der Verfassungsschutzbericht hat 240 Seiten. Einmal auswendig lernen. Kannst alles erzählen. Ja. Na, ist doch so. Also es ist ja nicht so, dass man nichts erzählen kann.
Ja, auf jeden Fall hat sich das dadurch doch geändert. Und Ihr Nachfolger macht das ja auch so. Also dass da mehr Transparenz oder mehr Offenheit ist. Und ich denke auch, die Bevölkerung, die muss das wissen. Oder die muss zumindest mitbekommen, was da gemacht wird und wozu der da ist. Das sehe ich auch so.
Ich werde jetzt hier von zwei Personen angeguckt. Nein, ich äußere keinen Widerspruch.
Gut. Das nächste Thema.
Das nächste Thema ist die bremische Bürgerschaft.
Ja. Ja, genau.
Sie hatten da eben schon einmal so einen kleinen Schlenker
gemacht. Nee, Entschuldigung, das NSU. NSU wollte ich nochmals fragen.
Ja, spannend.
Kann das ich ist doch, lang erzählen. Also, ja, aber das ist doch, finde ich, was, das hätte man sich nicht vorstellen können, oder?
Nee. Nee.
Also nicht nur, dass diese dunkle Stunde des deutschen Rechtsstaats oder eben der Ermittlungsbehörden, sondern auch, dass sowas möglich ist, hätte man sich nicht vorstellen können.
Nee, dass sowas möglich ist, hätte man sich nicht vorstellen können und dass keiner mal auf die Idee kommt, in die Richtung zu ermitteln oder zu denken. Und das gilt für alle, die beteiligt waren. Also ich bloß nicht als Medienschelte verstehen, aber es waren die Medien nicht, es waren die Sicherheitsbehörden nicht, es war niemand. Es gab nur einen einzigen, so ist mir bis heute bekannt, der einmal sich zumindest darüber Gedanken gemacht hat, das war Günter Beckstein damals, der auf einen Vorgang geschrieben hat, bitte auch Rechtsextremismus prüfen.
Ach, tatsächlich?
Ja, es war der Einzige, und das aber auch ganz schnell versagt wieder. Aber es ist der Einzige gewesen, der überhaupt mal in diese Richtung gedacht hat. Als in Nürnberg die Morde waren.
Ja, und als man dann diese grauenhaften Filme von denen gesehen hat und so, auch dass so junge Leute so eine Haltung entwickeln können.
Ja.
Also ich finde das immer noch, man wird das nie mehr, diese Paulchen Panther, ich werde das nie mehr vergessen.
Ja, gruselig.
Man hat sich wirklich ins Gehirn eingebrannt, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, definitiv.
Ja.
Und diese Frau Zschäpe, wie denn auch aufgetreten ist, ne? Also das ist wirklich bis heute, finde ich, echt schwer verkraftbar. Und natürlich, was international daraus wird, das muss man noch sehen. Auf jeden Fall, da weiß ich nicht, hat man da auch schlaflose Nächte, weil man denkt, man muss ja denken, wie viel von denen gibt es noch? Und wir wissen es natürlich.
Was übersehe ich? So, das ist
Also, ich glaube, das ist damals auch in den Medien gekommen, Beate, also stand auch irgendwo, glaube ich, auf jeden Fall es bestand ja der Verdacht, dass Beate Zschäpe auf ihrer Flucht auch für 4 Stunden in Bremen gewesen sein soll. Und das haben wir natürlich versucht, nicht nur wir, sondern Polizei, also gemeinsam mit Polizei aufzuklären auf irgendeine Art und Weise, was uns nie wirklich richtig gelungen ist. Und da macht man sich natürlich Gedanken, warum, wieso, weshalb. Das haben wir versucht irgendwie.
Was gibt es hier für Leute, die dazu so...
Das ist übrigens auch der Ermittlungsansatz, aus meiner Sicht der richtige Ermittlungsansatz, personenbezogen zu gucken und beschaffungsmäßig zu gucken. Was will ich damit sagen? Wenn man guckt, wo Waffen vertickt werden, dann illegal. Dann weiß ich, dass ich da auch hingucken muss, weil auch solche, und das hat man ja gesehen, auch solche Organisationen, die im Untergrund abgehen, die brauchen Waffen, die brauchen gefälschte Pässe, die brauchen Logistik, die brauchen alles Mögliche. Und deshalb muss ich gucken, auch gerade bei Waffen, ich muss gucken, ob Waffenhändler im Milieu des Rechtsextremismus unterwegs sind. Und dann muss ich mir das mal genauer angucken. Und das ist ein Ansatz gewesen, den hat man damals immer nicht gewählt. Man hat immer nur gesagt, der Verfassungsschutz nicht. Der Verfassungsschutz hat immer gesagt, wir müssen Beobachtungsobjekte beobachten, also Bestrebungen beobachten. Ja, das alleine, also wenn man da irgendwie liest, dass es eine marxistisch-leninistische Bewegung gibt, das bringt mir jetzt auch nicht weiter. Da kann ich ja Politologie studieren oder so. Braucht keinen Verfassungsschutz für.
Aber ist nicht dadurch, dass es im Darknet zum Beispiel oder durch das Internet überhaupt das alles wahnsinnig schwer geworden? Das ist zum
Beispiel auch viel schwerer als damals.
Viel schwerer, das ist das eine. Und das zweite ist, die Ermittlungsbehörden hinken ja total hinterher. Ich habe neulich mal was, ein ganz anderes Thema über organisiertes Mobbing sozusagen gesehen. Und dass die Polizei vollkommen unbeleckt davon ist, solchen Sachen auch nachzugehen. Wenn zum Beispiel Leute versuchen, jemanden richtig fertig zu machen, das ist jetzt ein ganz doofes Beispiel, fällt mir trotzdem ein, indem man irgendwie Lieferdienste dahin schickt. Und zwar automatisch mit einem Bot. 100 Mal am Tag kommt dann da jemand vorbei. Und wenn sowas angezeigt wird, ist die Polizei vollkommen überfordert, weil natürlich nicht andauernd irgendwelche Weiterbildungen stattfinden, mit sowas sich auseinanderzusetzen. Also da hat man das Gefühl, also da zum Beispiel mache ich mir Sorgen, dass der Kriminelle, die natürlich eine hohe Energie haben, um Geld zu verdienen oder sonst irgendwas, so weit technisch und weiter vorne sind und die Ermittlungsbehörden, auch der Verfassungsschutz nicht, überhaupt ganz weit weg sind davon, kilometerweit hinterher rennen.
Das kann gut sein, ja.
Das ist ziemlich schrecklich.
Das muss Politik regeln auch. Also das ist ja, es geht ja um Befugnisse, also geht um Gesetze. Müssen die Gesetze und die Befugnisse und das Personal müssen passen zum Schluss. Und das trägt Politik die Verantwortung für. Ne?
Ja, aber wir drei sind ja auch davon betroffen.
Unter Umständen.
Dass man sich Sorgen macht. Ne?
Ja, aber also, ja.
Allein organisierte Kriminalität. Hat man jetzt nicht den Eindruck, dass da große Fortschritte gemacht werden?
Das weiß ich nicht. Das ist jetzt, ich bin ja aus dem Bereich auch wirklich jetzt viele Jahre raus. Das ist jetzt
ja, aber Sie sind ja schwierig. Medienaffin.
Ja, klar. Ich glaube, das ist immer streckenweise. Ich glaube, streckenweise verliert man mal den Anschluss. Dann kommt auch der politische Wille wieder dazu, dass man sagt, ich muss mich aber im Bereich OK jetzt irgendwie verstärken. Ich muss auch bestimmte Strukturermittlungen machen. Dann wurde das Thema, das ist zum Beispiel ein guter Begriff, Strukturermittlung eingeführt auch, was dann auch der Verfassungsschutz übernommen hat. Also es geht schon immer, also wir kommen schon immer hinterher, aber meistens hinken wir hinterher. Also was heißt wir? Also
aber es ist nicht so schlimm, wie ich mir das
denke. Nee, glaube ich nicht. Also ich würde da jetzt nicht so schwarz malen würde ich das nicht nehmen.
Na, das ist ja schon mal gut. Dann hat sich unser Gespräch ja schon mal gelohnt.
Sieke Helwig geht beruhigt nach Hause.
Ja.
Aber das war übrigens, das wollte ich vorhin noch erzählen,
jetzt vergessen wir den
Schwarzmann. Ja, genau, letzter Satz noch zum Verfassungsschutz. Warum bin ich jetzt zum Parlament gegangen? Weil mit dieser unmittelbare Verantwortung für all das, was man da so tagtäglich mitkriegt, dann heißt es am bevorzugt Freitag Nachmittag irgendwie. Herr X wurde in Bremen gesehen. Herr X, nach unserer Information, sollte aber gerade in Syrien kämpfen. Das heißt, war ein aktiver Kämpfer. Warum wurde er jetzt in Bremen gesehen? Und dann fährt Freitagnachmittag der Sicherheitsapparat hoch. Gemeinsam mit Polizei natürlich, Absprache, wer macht was und all diese Dinge irgendwie. Dann ist das ganze Wochenende im Eimer. Und ich habe das echt einmal gehabt, dass ich samstags Kochclub hatte. Mit vier Paare waren wir bei uns. Ne? Und dadurch, dass die Dienststelle so klein war, war ich immer im Einsatz. Also ich hatte immer mein Handy daneben liegen. Ne? 7 Tage, 24 Stunden. Ne? Und dann klingelte irgendwie um 21 Uhr das Handy. Und dann war eine Lage im Bereich Islamismus. Dann habe ich das irgendwie organisiert, dass das bearbeitet wird. Und dann klingelte um 23 Uhr das Handy, war eine Lage im Bereich Rechtsextremismus. Und das ist echt ein Druck, der da entsteht, den man einfach tagtäglich mit sich trägt, auch wenn tagtäglich das nicht passiert. Das war eine Ausnahme. Ne? Aber und dann bin ich mit dem Fahrrad auch viel gefahren. Und
aber um 23 Uhr wird der Kochclub doch wahrscheinlich vorbei gewesen sein, oder nicht?
Nö, das
Mitternachtskochen.
Auf jeden Fall. Und dann bin ich noch viel mit dem Fahrrad gefahren. Und dann ist es mir wirklich ein paar Mal gegangen. Ich wohne in Schwachhausen, da bin ich an der Synagoge vorbeigefahren, habe mir gedacht, irgendwie, oh gut, dass sie noch steht. Und das meine ich jetzt nicht, um Panik zu schüren oder sowas, sondern einfach, ich trage die Verantwortung mit dafür.
Ja, ja.
Und das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, nachdem ich das also knapp 9 Jahre gemacht habe, ich habe ja noch 17 Jahre vor mir.
Nee, ja, guck das mal, macht müde, ne?
Nee, guck mal, ob du nicht noch mal was anderes machen kannst.
Dieser Terroreinsatz, wie lange ging der eigentlich? Ich weiß schon gar nicht, in welchem Jahr das ist. Da wurde ja auch vorgehalten, dass übertrieben worden ist, ne? Dass das Maß gesprengt wurde. Das ist ja sowas. Man ist in einer Situation, muss mit dem Innensenator zusammen entscheiden, was tun wir jetzt?
Ja.
Dann wurde halt entschieden, das ein Höchstmaß an Sicherheit walten zu lassen, wenn man das mal Sicherheitsvorkehrungen.
Ja.
Und dann wurde aber hinter dem Untersuchungsausschuss überlegt, oder der Vorwurf war, dass das vollkommen überzogen war.
Ja.
Wann war das eigentlich nochmal, in welchem Jahr?
Ich habe es vorhin gelesen.
2014, glaube ich.
Ja.
Ich meine, 2014 war das.
Da muss man sich doch besonders doof vorkommen. Erstmal versucht man, weil man sich tatsächlich Sorgen macht, dass irgendwas passieren kann. Und es ist ja in zahlreichen Städten passiert. Und dann hinterher werden einem noch Vorhaltungen gemacht.
Ja, das ist ein bisschen ein Gleis, aber so funktioniert Politik eben. Da sind wir beim heutigen Geschäft, dass wenn Opposition meint, eine Schwäche zu erkennen bei der Koalition, also bei der Regierung, dann nutzen die das aus. Ich glaube auch, dass, egal wer in der Opposition ist, das hat jetzt nichts mit CDU zu tun oder so. Ich glaube, das sind einfach politische Mechanismen. Und ich glaube, das ist damals passiert, weil tatsächlich auch viele Fehler gemacht wurden. Das eigentliche Problem war ja, dass man hat eine Lage. Und dann ist das in der Polizei, also bei den LKS, genauso wie bei den LFVs, dass man, wenn man...
Sie müssen das nochmal übersetzen.
Also bei den Landesämtern, also es gibt einen Verbund der Landesämter für Verfassungsschutz mit dem Bundesamt zusammen, und das gibt's beim BKA und LKA auch. Mhm. Und dann ist man immer verpflichtet, das ist schon immer so gewesen, wenn man eine Lage hat, weil man ja nie weiß, ob die jetzt wirklich nur aufs Bundesland Bremen bezogen ist oder ob die nicht auch überschwappt, ist man verpflichtet, immer einen Bericht an alle 16, beziehungsweise 16, mit Bund 16, man selbst ist ja 17., dass man das dann rumschickt. Und das haben wir genauso wie die Polizei, das LKA, auch gemacht. Nachts, ich glaube, wir um 3 und die um 2 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Problem war, dass wir natürlich verabredet hatten, wie diese Lage bearbeitet wird. Zwischen Polizei und Verfassungsschutz war das verabredet. Und morgens um 6 oder 7 Uhr oder weiß ich mehr genau, 6 glaube ich, meldete Spiegel Online den Bericht. Also irgendeiner hat es rausgesteckt, hat diesen Bericht rausgegeben und hat ihn Spiegel Online gegeben. Und Spiegel Online hat das morgens gebracht. Und damit war natürlich, und in dem Fall Polizei, es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern es ist so, dann ist es ja nicht Aufgabe des Verfassungs. Damit war Polizei natürlich in der Pflicht, jetzt von verdeckten auf offene Ermittlungen umzuschalten. Weil jetzt musste man ja Präsenz zeigen, weil alle wussten das ja. Also wussten es auch die Täter, die potenziellen Täter. Und dann haben die halt morgens um 7 umgeswitcht irgendwie auf offene Maßnahmen. Und dann sind die hier im Stadtgebiet mit Weste und Maschinengewehr und so, haben die patrouilliert. Und ich glaube, weil eben das alles so spontan war, da sind einfach Fehler passiert. Mhm. Und das hat Opposition dann die Woche drauf erkannt, dass da Fehler passiert sind. Und dann hat Opposition diesen politischen Reflex gewählt und hat gesagt, Untersuchungsausschuss. Mhm. Und ehrlich gesagt, nee, ich fand nicht, dass in dem Untersuchungsausschuss irgendwas...
Ich kann mich da gar
Geistvolles
nicht
dran rausgekommen.
Ist ja bei einigen.
Ich weiß nur, dass ich da selbst sitzen musste, von morgens um 10 bis 21.15 Uhr irgendwie, haben die mich gegrillt.
Nervig ist das natürlich schon.
Ja.
Ja. Gut, jetzt sind wir in der Bürgerschaft angekommen. Die erste Frage war, die sich viele gestellt haben, der Posten war 4 Jahre nicht besetzt, wieso brauchen wir da überhaupt jemanden? Das haben sie natürlich schon x-mal beantwortet, aber ist ja so, ne? 4 Jahre, 4 Monate, okay, aber 4 Jahre ist natürlich schon...
Ja, weil wenn es keine Führung gibt, tut jeder, was er will.
Hat denn da jeder getan, was er will?
Ja, klar.
Also das ja trotzdem.
Ja, klar.
Für die Mitarbeiter war es dann kein guter Tag, als sie angefangen haben.
Doch. Für 98% der Mitarbeiter war das ein guter Tag.
Auch wenn sie nicht mehr machen konnten, was sie wollen.
Ja, natürlich, weil die wollen auch eine Struktur haben. Die wollen auch bestimmte Ordnungen haben. Die wollen, dass man sich um sie kümmert. Die wollen, dass ihre Arbeit wahrgenommen wird. Die wollen, dass das koordiniert wird. Die wollen, dass es verbessert wird. Die wollen vielleicht auch mal irgendwas Digitales haben oder nicht nur Analoges haben und so. Für all das braucht man jemanden, der das koordiniert und lenkt und macht.
Mhm.
Und da mag es nachher 2% gegeben haben, die sagen, es ist doof.
Ich konnte vorher machen, was ich wollte.
Genau. Ich konnte vorher machen, was ich wollte. Das kann ich nicht mehr.
Ich habe nachgelesen, dass Sie bei den Verhandlungen für den jetzigen Doppelhaushalt ein bisschen mehr Geld für die Bürgerschaftsverwaltung haben wollten. 20% plus, glaube ich. Was ich nicht gefunden habe.
Nee, das war 2023. Ne?
Ja, für den 24, 25, für den Doppelhaushalt. Mhm.
Also 20%, glaube ich, sind es bei weitem nicht.
Habe ich auch gelesen.
Ja, und zwar,
ich habe nicht gelesen, ob sie es
durchgekriegt 6 Millionen
haben.
Euro mehr war eigentlich.
Ja, genau, 6 Millionen. Die Zahl ist mir auch bekannt, die Frau Hellwigser. Das setzt sich aber zusammen aus Personalausgaben, aus
mehr Räumen.
Mehr Räumen und so weiter. Und wir haben das Problem, wir haben die Situation, dass wir immer mehr Beauftragtenstellen bekommen. Also wir haben den Landesbehindertenbeauftragten, der ist aufgewachsen. Wir haben die Landesantidiskriminierungsstelle, die ist neu. Wir haben die Polizei- und Feuerwehrbeauftragte, die ist neu. Wir selbst haben auch mehr Personal, das ist richtig, weil wir in den letzten Jahren auch verstärkt, also neben weiteren Ausschüssen, die wir bekommen haben, wo dann auch mehr Personal ist, haben wir auch gerade im Bereich politischer Bildung und so. Also wir haben unsere Aufgabe auch ein bisschen neu definiert. Das war schon bei Frank Demos so und ist bei Antje Grote jetzt auch noch extremer. Politik muss auch erklärt werden. Dazu muss ich die Schulklassen haben, ich muss Konzepte haben, ich muss Pädagogen haben und all diese Dinge. Also wir sind aufgewachsen, ja, aber wir sind prozentual am stärksten aufgewachsen durch zusätzliche Beauftragtenstellen. Und die brauchen Räume und die brauchen Computer und die brauchen Geld und die Anmietung des Börsenhof C. Die wir jetzt, die jetzt gerade läuft, beziehungsweise die Anmietung läuft, ist abgeschlossen. Da wird gerade umgebaut und da ziehen wir im März wahrscheinlich ein, nächsten Jahres. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, das ist richtig.
Sind Beauftragte automatisch bei der Bürgerschaft?
Nee, aber das haben die in den letzten Jahren so, hat Politik entschieden, dass sie bei der Bürgerschaft sind.
Bei den Wolfsbeauftragten und die Popbeauftragte haben sie nicht.
Noch nicht. Ja. Noch nicht.
Ja, ja, es ist, also man versteht das, wenn Sie es so erklären und Sie müssen es ja auch verteidigen, aber über die Kosten politischer Führung in einem Mini-Bundesland wie Bremen wird ja schon seit, ja, zumindest von Franken und Bayern, wird ja schon seit Jahrzehnten auch gesagt, Sie sind ja vollkommen verrückt für so ein Mini-Bundesland, ja, überhaupt so viele Abgeordnete, obwohl, ja, es ja auch schon weniger sind. Und dann noch so ein Riesenparlament für diesen Zwergenstaat. Und das verstehe ich zum Beispiel auch, dass man es von außen überhaupt nicht versteht. Ja. Und jetzt soll es sogar noch mehr werden, mehr Räume, mehr Stellen. Ja. 67,5 Stellen und 5 Stellen sollen dazukommen oder war im September, ja, 2023.
Ist auch so beschlossen worden. Ja. Ja, was ich natürlich jetzt nicht natürlich gesagt habe, sind die Fraktionsmittel, genau, haben sich auch erhöht. Die Fraktionsmittel haben sich erhöht. Die Abgeordnetenentschädigung, die ist ja an den Index geknüpft. Das war jetzt in diesem Jahr 7% oder sowas, weil wir Inflations hatten. Also das ist nicht ein Beschluss der Abgeordneten, sondern das ist Gesetz, das Abgeordnetengesetz wurde mal vor vielen Jahren angepasst.
Hat man von gesagt, den Abgeordneten? Darf man ja nicht vergessen, ne?
Ja,
die beschließen also ihre eigene Diätenerhöhung.
Nee, tun sie eben nicht.
Nee, ich weiß, es gibt eine Kommission, aber den Beschluss
muss ja trotzdem auch, nein, bei uns gibt es weder das eine noch das andere.
Es ist inzwischen daran gekoppelt.
Es ist indiziert.
Ja, genau, ja, aber es ist trotzdem auch schwierig, weil die meisten Beschäftigten das eben nicht so bekommen. Ne?
Ja.
Aber, also die sind schon, das ist schon komfortabel, wenn man es immer an den Lebenshaltungskostenindex koppelt, das zum Beispiel bei den meisten Beschäftigten nicht automatisch, also automatisch schon gar nicht. Und wenn, dann muss es durchgefochten werden.
Und dann ist auch das Thema Altersvorsorge spielt ja auch eine Rolle. Das ist jetzt zwar jetzt gerade aktuell nicht geändert worden, aber auch dafür wird es Geld und so weiter zur Verfügung gestellt worden. Ich finde, also ich arbeite total gerne im Parlament. Und ich arbeite deshalb auch gerne im Parlament, weil ich total davon überzeugt bin, dass es mega wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, dass parlamentarische Arbeit erklärt wird. Und dafür brauche ich aber auch Geld. Dafür brauche ich auch gute Abgeordnete. Jetzt haben wir natürlich bei einem Abgeordneten bei 87, haben wir natürlich auch einen Querschnitt der Gesellschaft. Die einen können das, die anderen können es nicht so gut und so weiter und so fort. Aber ich habe neulich mal eine Gruppe von der AWO da gehabt zur Führung, zur Hausführung. Und da war das Thema Altersvorsorge. Da hatten die mich gefragt zum Thema Alter. Wieso wollen die Abgeordneten sich eine neue Altersvorsorge geben? Das war in den Medien noch auch abgedruckt. Und da habe ich gesagt, die haben vor vielen Jahren mal beschlossen, dass jeder so und so viel Geld in die Hand kriegt und dann muss er sich privat versichern. Jetzt kriegen wir aber auf dem privaten Sektor, gibt's nichts. Das hat sich nun mal geändert irgendwie. Und jetzt sage ich aber, wir wollen doch nicht nur Abgeordnete, die ins Parlament gehen, um irgendwie ein bisschen an Geld zu kommen, sondern wir wollen Abgeordnete auch Querschnittsgesellschaft. Ich finde es genauso gut, dass wir Straßenbahnfahrer oder Fahrerinnen bei uns als Abgeordnete haben, aber genauso finde ich es auch gut, wenn wir Lehrerinnen oder Lehrer haben oder Unternehmer oder Unternehmerinnen haben. Und dann kann ich doch jetzt mich nicht orientieren. Das wird auch gerne Bündnis Deutschland immer vorgebracht irgendwie. Ja, aber eine Kassiererin verdient auch so und so viel. Ich sage ja, aber ich will nicht 87, niemand von uns will 87 Kassiererinnen in der Bürgerschaft haben. Das meine ich nicht despektierlich. Das muss doch der Querschnitt sein.
Ja,
so und orientiert sich dann aber auch an einem anderen Gehalt. Ja, nämlich zum Beispiel an dem Gehalt eines Lehrers bei A13 oder irgendwas.
Aber es ist ja nicht der Querschnitt, ne? Also die Sie nennen, diese Berufe sind ja unterrepräsentiert. Das ist ja immer noch so. Das ist nicht nur in Bremen so, das ist in jedem Parlament so. Es sind viele Beamte, es sind viele Juristen, es sind viele, Unternehmer sind auch zu wenig, aber es sind vor allen Dingen Beamte, die dann auch im Halbtagsparlament ihre halbe Tätigkeit nicht ausführen dürfen. Und Lehrer, glaube ich, sind es viel und Juristen, ne, vor allen Dingen.
Ja, aber wenn es so ist, das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob man das so zusammenfassen kann. Aber wenn es so wäre, würde ja das, was ich gesagt habe, nämlich genau hinhauen. Das sind nicht die niedrigen. Also da muss ich doch auch eine Versorgung für einen nicht niedrigen Lohnsektor haben, sondern eine Versorgung für einen mittleren Lohnsektor haben.
Ja, ja, aber weil ich meine, das ist der Querschnitt der Bevölkerung, ne? Also der Querschnitt der Bevölkerung. Ich glaube, davon ist man vor allen Dingen im Bundestag. Die letzten vom Parlament weiß ich gar nicht, aber trotzdem ist der Anteil von Menschen, die Kassierer sind oder so, ist natürlich relativ gering. Ich weiß gar nicht, ob eine Kassiererin in der bremischen Bürgerschaft sitzt.
Also in der Bürgerschaft haben wir jetzt vergleichbar, ich weiß jetzt nicht, ob eine Kassiererin da sitzt, aber wir haben schon Abgeordnete, die vorher einfache Jobs gemacht haben. Ja. Mhm.
Was ich mich gefragt habe, ob es im Umkehrschluss, ob Sie Möglichkeiten sehen, Geld zu sparen mit der bremischen Bürgerschaft, mit der Verwaltung. Zum Beispiel bei diesem enorm aufwendigen Dokumentationsdienst und Protokolldienst und alles das, was an Papier hergestellt wird bei Ihnen. Gibt es da Potenziale?
Ja, also wir haben...
Das wird ja nicht alles gelesen. Dieser Illusion muss man sich ja nicht hingeben.
Und ich dachte immer, wir hätten die Landeszentrale für politische Bildung, für die politische Bildung.
Ja, auch. Aber
das reicht auch nicht.
Nee.
Also und wir hätten Schulen. Wir hätten Schulen... Die da auch den Sie Bildungsauftrag haben.
Ja, die können die Bürgerschaft als Klassenzimmer nehmen. Wir nehmen Botaniker als Klassenzimmer.
Und nein, aber das ist doch auch Auftrag an die Schulen und an die Lehrer, oder?
Sie sagen das jetzt so ein bisschen suffisant, aber genau das ist unser Ziel. Wir richten Klassenzimmer ein, weil bei uns in der Bürgerschaft. Ja. Weil wir den Anspruch haben, dass jede Schülerin und jeder Schüler in seiner Schullaufbahn mindestens einmal in der Bürgerschaft gewesen sein muss. Und mittlerweile haben wir nicht nur den Anspruch, dass der da einmal oben saß und geguckt hat, bei der Debatte eingeschlafen oder geguckt hat, wie häufig ein Abgeordneter auf dem Handy irgendwie Spiele gemacht hat, sondern wir haben ein richtig pädagogisches Konzept. Wir haben eine Pädagogin und die kriegen richtig einmal bei uns auch erklärt, wie Demokratie funktioniert. Die machen auch Spiele, wo sie...
Aber Herr von Dachte, ja. Was macht denn dann Schule?
Ja, das müssen Sie jetzt aber mal Bildung fragen und nicht mich fragen. Also wir haben...
Bildung wir haben wird versucht, da dem Lehrauftrag nicht gerecht und deswegen muss das...
Nein, das würde ich nicht sagen, weil mir das gar nicht zusteht, das zu sagen. Ich kann nur sagen, wir haben das vor vielen Jahren mit der damaligen Bildungssenatorin besprochen und hatten eigentlich mal einen gemeinsamen Plan gefasst, auch mit gemeinsamen Stellen, die wir zur Verfügung stellen wollten. Nur wir haben es gemacht.
Okay, das lassen wir jetzt
so im Raum stehen. Aber nochmal eben einmal zurück zu dem ganzen enormen Papieraufwand und zu dem ganzen enormen Dokumentation. Muss da jedes Wort eigentlich tatsächlich protokolliert werden oder reicht es nicht am Ende, wenn man einen Beschluss vom
Protokoll? Nee, das ist tatsächlich so, dass das alles protokolliert werden muss. Aber da gebe ich Ihnen total recht. Wir haben schon im parlamentarischen Raum ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem eingeführt. Ja. Aber also nur für den parlamentarischen Raum. Ja. Aber, und das ist tatsächlich der Blick ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, dass gerade im Bereich von Protokollen, glaube ich, dass in Zukunft KI da viel machen wird und möglicherweise das auch dann Einsparpotenzial gibt. Ja. Und da bin ich auch selbst engagiert, mich selbst in der Arbeitsgruppe auch. Es gibt genauso wie es im Exekutivbereich das gibt es auch im Legislativbereich so eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, wo die Landtagsdirektorin aller deutschen Landtage drin ist. Und da gibt es ab und zu mal auch eine sinnvolle Arbeitsgruppe eben. Da ist jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die sich mit KI beschäftigt, weil man hört ja mal, dann höre ich irgendwie in Ungarn oder so soll es ein Parlament geben, ich weiß nicht, ob es ein Nationalparlament ist, da laufen 230 Arbeitsschritte schon digital, schon über KI oder so, das sind alles Gerüchte, aber man muss das zusammentragen, man muss gucken, was man für sich selbst davon nutzen kann und ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein Einsparpotenzial vorhanden ist.
Ja. Solange noch keine KI in der Bürgerschaft spricht, bin ich damit auch dagegen.
Ich habe mal gesagt, als ich neu war in der Bürgerschaft, weil ich das vielleicht auch noch nicht so hoch bewertet habe, da war damals, es wurde ja aufgezeichnet, das Wort, also das gesprochene Wort wurde digital aufgezeichnet, damals schon digital, nicht analog. Und dann wird das an Schreibbüro und dann wird das verschriftet, Schreibbüros, dann wird es redigiert und so weiter und so fort. Der Abgeordnete liest auch nochmal drüber. Und da habe ich damals gesagt, das ist doch, wir machen das doch nur zu Dokumentationszwecken für die Vergangenheit, also um die Vergangenheit zu. Jetzt gibt es doch heutzutage schon die Möglichkeit, bei digitalen Tonaufzeichnungen so Marker zu setzen, Zeitschnippel zu setzen. Da habe ich gesagt, lass uns doch mit einer Firma zusammenarbeiten und es wird nicht mehr auf Papierform, werden nicht mehr die Reden, sondern sie werden nur noch Audio wird nur noch gespeichert. Und da setzen wir dann irgendwelche Marker und dann haben wir es wesentlich einfacher und brauchen diese ganzen Protokolle gar nicht mehr so schreiben. Nee, das war ketzerisch. Also
nur Geschriebenes zählt.
Ja, weil das lesbar nachlesbar sein muss. Darf zwar digital sein, aber es muss nachlesbar sein. Einfach nur hören, ohne dass man es lesen kann. Das ist, da bin ich, glaube ich, zu weit vorgeprescht. Aber nochmal, ich bin ja dran an dem Ball und ich glaube, dass wir mit der KI, was die Digitalisierung von Protokollen betrifft, einen ganzen Schritt weiterkommen werden.
Ich habe in unserem Archiv übrigens nachgeguckt, von 2007 bis 2021 waren mehrere hundert Artikel, in denen sie vorkamen, also ungefähr 200, schätze ich mal, manche sind auch doppelt. Also in denen sie Direktor der Bürgerschaft sind, waren es ungefähr vier.
Ja, super, ne?
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, sie sind eher
so zugeknöpfte. Ja, nee, zugeknöpft mich überhaupt nicht. Ich rede ja, das merken Sie.
Ja, das stimmt.
Ich bin überhaupt nicht zugeknöpft, auch wenn wir uns mal auf dem Marktplatz begegnen, bin ich auch nicht zugeknöpft und auch anderen gegenüber nicht. Aber das ist ein Unterschied, ob erste oder zweite Reihe. Also wenn man das Landesamt für Verfassungsschutz vertritt als Amtschef, dann muss man auch selbst zu Buten und Binnen gehen. Da kann man nicht irgendjemand anders hinschicken. Man kann auch nicht immer einen Senator schicken. Da muss man selbst gehen. Und das ist hier als Direktor der bremischen Bürgerschaft ist es wirklich anders. Ich vermute auch Thomas Ehmke jetzt als Chef der Senatskanzlei, den sehen Sie auch nicht so häufig irgendwie bei Buten und Binnen oder so.
Nee, das stimmt, aber ich sehe ihn gelegentlich.
Ja, aber...
Dann winkt er immerhin freundlich, wenn er am Fahrrad an mir...
Ich hoffe, dass ich das auch tue. Aber, aber das ist halt einfach eben die Vertretungsposition und dann auch noch in einer Situation...
Obwohl, Vertretung, Sie haben ja schon, Sie sind parteilos.
Ja.
Genau, Sie sind parteilos, Sie haben ja eine politisch neutrale Position.
Ich
Sie
bin müssen auch ja
für
Beamte.
Alle. Ja, aber Sie müssen ja auch für alle Abgeordneten da sein. Natürlich, ja, natürlich. Frau Gothe auch, aber Frau Gothe ist nun mal Sozialdemokratin. Ja, und wenn sie nicht Sozialdemokratin wäre, dann wäre sie auch nicht in diesem Amt.
Ja.
Also es hat nichts mit ihrer Befähigung zu tun, aber es wird nochmal so gesetzt. Ja. Also haben Sie ja schon auch noch eine andere Position, die in der zweiten Reihe, aber schon für mich als Steuerzahlerin auch in der ersten Reihe sind, weil Sie sind der Direktor. Und der unabhängige, neutrale, der eine Verwaltung zu führen hat. Ne?
Ja, richtig.
Also so zweite Reihe ist es dann doch nicht.
Ja, aber es wird ja von vielen, schauen Sie, dass Sie haben es ja gerade gesagt, dass ich taue nur noch ganz selten in den Medien auf. Also wenn sich die Medien für mich interessieren, dann gebe ich natürlich Antwort. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht antworten würde oder der Pressestelle sagt, nee, ich nicht oder so.
Zum Beispiel, als es um die Stellen ging, ne, und mehr Geld und so, haben Sie ja auch was dazu gesagt.
Ja, klar. Ja. Ich habe auch mal was zum Umbau gesagt. Das war ja eine Zeit lang Thema.
Ja.
Ja, klar.
So ganz kommen Sie dann also doch nicht raus?
Nein, muss ich
auch
gar nicht.
Wollen Sie auch gar nicht, oder?
Will ich auch gar nicht.
Oder ist Ihnen mal was richtig Schlimmes widerfahren, wo Sie dachten, da möchten Sie gar nicht in der Öffentlichkeit stehen? Wurde Ihnen mal einer mitgegeben?
Habe ich mal Lehrgeld gezahlt bei der Bild-Zeitung, weil da habe ich mich ein bisschen vergaloppiert. Kann man ja ruhig erzählen, da war ich ganz neu im Verfassungsschutz, überhaupt auch in dieser Öffentlichkeitsarbeit war relativ neu für mich. Und dann sitze ich da auf dem Podium, Kirche lest der Heide, glaube ich, oder so, zum Thema Rechtsextremismus. Und da habe ich, glaube ich, ganz vernünftige Sachen gesagt, bis mir die Frage gestellt wurde, warum ich denn in der Bild-Zeitung das und das zum geplanten Moscheebau in Bremerhaven erzählt hätte. Und es war so, wie ich das ist meine Wahrnehmung in der Bild-Zeitung, öfter mal wahrnehme, man gibt ein Interview und dann werden einzelne Sätze genommen und die werden in einen Kontext gebaut, den man selbst so nicht hergestellt hätte. Und so war es da auch gesagt, habe ich. Die Bild-Zeitung liest doch sowieso keiner. Muss aber irgendeiner der Bild-Zeitung gesteckt haben. Weil nächsten Tag hatte ich eine Abmahnung auf meinem Rechner.
Wie eine Abmahnung?
Ja, ich müsste so und so viel Strafe zahlen, wenn ich noch einmal über die Bild-Zeitung das sagen würde. Ja.
Ich habe gedacht, die hätten mehr, würden sowas irgendwie
doch, das war ich. Nächsten Tag war das auf meinem Rechner. Und dann habe ich aber die Kuh vom Eis gekriegt. Ne? Ich habe dann mit den Verantwortlichen telefoniert und habe mich entschuldigt.
Aber für sowas eine Abmahnung ist auch ein Ding, ne? Ja. Wenn wir nur über Herr von Wachter privat geredet hätten, wäre das Gespräch ganz schnell beendet gewesen. Ne? Man weiß, welcher Jahrgang Sie sind, glaube ich.
65,
genau. Sie sind, haben Sie erzählt, in Hamburg, das wusste ich gar nicht, aber Sie haben in Bayern eben studiert.
Ja.
Sie sind verheiratet.
Ja. Ein Sohn.
Ein Sohn?
Der jetzt gerade sein Erasmus-Semester in Schweden macht.
Verstehe. Was machen Sie denn privat außer Kochen? Und wenn Kochen, gutes Thema. Welche Küche ist denn Ihre Lieblingsküche?
Ich esse wirklich gerne bayerisch.
Ach, tatsächlich? Ja. Ah ja, dann ist
das
doch
ist
noch
wirklich,
ein bisschen
das
mehr.
Ist wirklich genau, das ist doch hängen geblieben irgendwie.
Und was ist das Gericht, was Sie machen, wenn jetzt jemand anrief und sage, heute ankommen 5 Gäste, was ist das, was Sie so aus dem FF können und wo die Leute immer begeistert sind?
Ja, es kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe, aber sonst gibt es Spaghetti Bolognese im Zweifel.
Das ist das, wo der Klassiker.
Ja, oder Nudeln mit Lachs und Creme Fraiche, schmeckt auch lecker und Dill.
Das schmeckt auch fast allen, ne?
Ja, muss man sagen. Ja, genau.
Ah, ja.
Ein bisschen Parmesan.
Und der Kochclub, müssen Sie da mehrere Gänge? Jeder macht einen Gang? Gibt es also hinterher auch Bewertungen wie bei Dings?
Nein, natürlich ohne Bewertung, weil das ein Kreis ist, der seit 24 Jahren. Das haben wir irgendwie gleich ins Leben gerufen, als ich nach Bremen kam mit meiner Frau. Und Man trifft sich einmal im Vierteljahr, wobei das momentan bröckelt. Einer ist auch verstorben, leider davon schon. Und momentan bröckelt es jetzt ein bisschen. Und weil ein Paar wegzieht aus Bremen. Und da ist es immer so gewesen, dass man immer dort, wo der Kochclub stattfand, die waren verantwortlich für die Hauptspeise und Getränke und sowas. Und, und die anderen haben jeweils zwei Vorspeisen und Nachtisch mitgebracht.
Ah, ja.
Also die man natürlich auch noch dann vor Ort fertig machen konnte oder sowas. Also gab immer vier Gänge und immer beim Ausrichter gab es eben auch Getränke. Und da sitzt man natürlich länger als 23 Uhr zusammen.
Ja, verstehe. Entwickelt man da auch Ehrgeiz, dass man die anderen eigentlich übertreffen will? Also nicht im, wir machen die nieder, sondern dass man besonders glänzen will?
Nee, das sind ja Freunde auch geworden. Also da gibt es keinen Überbietungswettbewerb.
Kochen ist also eins
ihrer Hobbys. Ja, kochen, ja.
Was noch? Fahrradfahren?
Nee, Fahrradfahren nicht so gerne. Ich mache gerne Sport, ich laufe viel. Ich habe mich auch mal nachdem ich mit den Knien massive Probleme hatte, habe ich mich mal vor 3 Jahren oder so, glaube ich, operieren lassen. So eine Achsumstellung. Habe ich auch gedacht, das machst du nie im Leben.
Achsumstellung?
Durchsägen, Knochen drehen, wieder zusammennageln.
Ach ja.
Dadurch eine andere Stellung vom
Knie. Ach, verstehe. Knie da wird zu haben das Knie entlastet.
Ja, richtig, dadurch wird das Knie entlastet.
Habe ich noch nie gehört.
Ja. War erfolgreich.
Jetzt laufen Sie wieder?
Ich jogge wieder, genau. Haben wir einen super Operateur gehabt auch. Also ich jogge, ich fahre für mein Leben gerne Ski. Und also im Winter. und jogge im Sommer eben gerne und gehe auch total gerne spazieren und wandern. Und hab einen Freundeskreis. Also einen wirklich netten Freundeskreis, nicht nur im Kochclub, sondern auch so. Und es ist bei mir eine Mischung auch. Wenn ich ich habe manchmal Wochen, wo ich wirklich jeden Abend Termin habe. Aber es ist eine Mischung immer aus dienstlich, weil was weiß ich, deine Veranstaltung ist oder sowas, oder Eröffnung, aber auch viel Privates. Also das, genau. Und das ist schön.
Und Kultur? Theater, Kino, Bücher?
Ja, Konzert. Also ich bin ja, als ich meine Frau kennengelernt habe, wie das so immer ist, habe ich gesagt, ich mag klassische Musik.
Der Klassiker.
Und ich gehe gerne in die Oper. Aber das habe ich wirklich gerne gemacht. Und als wir da diese Lehrgänge hatten in Brühl, habe ich auch Opernbesuche organisiert für alle.
Ah ja.
Und ich gehe auch heute noch gerne in die Oper.
Sonst kommt es auch schnell raus, ne? Wenn man sowas sagt.
Und ich war jetzt natürlich auch auf dem Musikfest oder ich war jetzt auch bei hinten in. Manchmal vergesse ich
Sommer in Les Mona.
Sommer in Les Mona. Schönerweise war mein Sohn auch gerade da mit seiner Freundin, die haben wir da mitgenommen, ein Picknick gemacht und so. Solche sagen wir ja auch gerne, ja. Genau.
Ja, das hört sich sehr vielseitig an. Vor allem verstehe ich, wenn man dann am Wochenende immer damit rechnen kann, nur rausgerissen wird, dass einen das irgendwann mürbe macht oder nervt.
Ne? Schon, ne?
Der Herr Brandt hat noch eine Frage auf dem Herzen, oder?
Der Brandt hat gar keine Frage mehr auf dem Herzen.
Ach so, dachte ich. Ja, dann ist das doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja.
Okay.
Vielen Dank, Herr von Wachter. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja. Fand ich auch, danke.
Danke.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.